Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind unsere Themen.
Glückskeks. Warum eine IT-Katastrophe immer wahrscheinlicher wird. Strategieunfähig. Warum Deutschland bei einer IT-Schadenslage derzeit so hilflos ist. Katastrophenplan. Warum das Cyberhilfswerk bei großen IT-Störfällen unterstützen soll. Und das digitale Logbuch. Kurbelhilfswerk.
Wenn Internetrouter massenhaft ausfallen, Wasserwerke gehackt oder Computernetzwerke in Krankenhäuser angegriffen werden, dann sind Menschenleben in Gefahr. Und wenn Bahnverbindungen ausfallen, Flugzeuge nicht mehr landen oder starten können, die IT der Banken lahmgelegt oder die Kassensysteme in den Geschäften nicht mehr funktionieren, dann steht das öffentliche Leben in Deutschland still. In solchen Fällen soll eigentlich der Zivil- und Katastrophenschutz dafür sorgen, dass das Leben notdürftig weitergehen kann, dass die Menschen mit dem Allernötigsten versorgt und die Schäden beseitigt werden können. Wie dieser Worst Case bei IT-Katastrophen aussehen könnte, darüber diskutieren an diesem Wochenende in Berlin die rund 100 Teilnehmer der Sicherheitskonferenz DefensiveCon, veranstaltet von der AG Kritis. Vor Ort in Berlin ist mein Kollege Peter Welchering mit dabei. Peter, wie gut ist denn der Katastrophenschutz auf wirklich große IT-Störfälle vorbereitet?
Überhaupt nicht, um das mal zurückhaltend zu formulieren, weil der klassische Katastrophenschutz mit seinen Sanitätszügen, mit seinen Betreuungszügen oder auch mit seinen Bergungstrupps, der kümmert sich darum, Verletzte zu bergen. Der will die notfallmedizinisch versorgen und danach unterbringen. Und dabei wird inzwischen übrigens auch sehr viel Informationstechnik in den Führungsstäben eingesetzt. Und da gab es in der Vergangenheit ganz wenige Stabsrahmenübungen, in denen dann mal simuliert wurde, wenn die hier eingesetzten Laptops und Computersysteme ausfallen. Was passiert denn dann, wenn beispielsweise auch für die Kommunikation nötige IP-Verbindungen einfach nicht mehr zur Verfügung stehen? Und das Ergebnis war so katastrophal, dass das Thema dann von den zuständigen Behörden sofort als vertraulich gestempelt wurde. Es gibt inzwischen zwar Arbeitskreise, in denen das Thema diskutiert wird, aber im Prinzip vertrauen in so einem Katastrophenfall bei gleichzeitigem Ausfall der Informationstechnik dann die Mitglieder in den Führungsstäben, die Mitglieder in der Politik und Verwaltung darauf, dass die Bundeswehr dann doch schnell im Inneren eingesetzt werden kann und das mit ihren IT-Abteilungen richten möge. Und das ist eben auch das Problem. Denn bis zum Einsatz der Bundeswehr, da kann es dann tatsächlich noch ein bisschen dauern. Und in dieser Zeit, da müsste beispielsweise dann auch überwunden werden. Aber in den zivilen Führungsstäben, da haben wir dieses Problem in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr thematisiert, weil das, was an Ergebnissen bei solchen Übungen herausgekommen ist, einfach viel zu katastrophal war. Letztlich hat das auch damit zu tun, dass eben einfach der Umstieg auf den digitalen Behördenfunk immer noch nicht so richtig geklappt hat. Und das Einbinden dann tatsächlich der Zugriff auf Daten Bank über IP-Verbindungen, da sieht es einfach doch noch sehr, sehr übel aus.
Ja, und da reden wir von Naturkatastrophen, Explosionen, großen Unglücken. Nun gibt es ja aber auch immer mehr IT-Störfälle, die unser Leben richtig beeinträchtigen können. So vielen beispielsweise an der Universität Gießen, die Computernetzwerke nach einem Hacking-Angriff wochenlang aus. Die Stadt Frankfurt musste es kürzlich ihr Computernetzwerk völlig herunterfahren. An der Katholischen Hochschule Freiburg blieben die Bildschirme wegen eines Trojaners ebenfalls für einige Tage dunkel. Und diese Liste, die ließe sich ziemlich lange fortsetzen. Bei uns in Berlin, an unserer Ü-Stelle, wie wir es nennen, steht jetzt Manuel Artuk. Er ist einer der Leiter der AG Kritis, einem unabhängigen Zusammenschluss von kritischen Experten, die sich beruflich um eben halt diese kritischen Infrastrukturen kümmern. Herr Artuk, warum dauert es eigentlich bei IT-Störfällen wie an der Uni Gießen, die wir als Beispiel hatten, so lange, bis da die Schadsoftware beseitigt ist und die Systeme dann wieder normal laufen?
Ja, hallo. Es ist so, dass in den Universitäten, in den Sektoren, die für kritische Infrastrukturen auch adressiert sind, eben die Systeme unzureichend betrieben werden, gewartet werden, dass IT-Leiter teilweise auch gleichzeitig der Sicherheitsbeauftragte sind, also einen Interessenskonflikt haben, weil man sich diese Stelle auch noch gespart hat. Es ist sozusagen ein Investitionsstau, gekoppelt mit teilweise Herausforderungen, dass man eben Altsysteme betreibt, die man gar nicht mehr updaten kann, aber die eben so proprietär oder durch Vorgaben oder Compliance-Gründen eben so betrieben werden müssen und gar nicht gepatcht werden können, selbst wenn es einen Patch gibt. Wenn wir beispielsweise in die Zahlungsverkehrswelt gehen oder eben in die Welt der medizinischen Produkte.
Das sind Probleme, die Sie dort beschreiben, die man von Universitäten so kennt in den IT-Umgebungen. Aber wie sieht es denn in anderen Bereichen aus? Ist das ein systemisches Problem, was man ausrollen könnte oder ausweiten könnte auf viele Unternehmen, viele Behörden? Wie gut sind wir insgesamt in Deutschland auf IT-Großschadenslagen vorbereitet?
Also zum einen ist dieses ein systemisches Problem, und dieses systemische Problem hat viele Ursachen. Das fängt schon an bei der Bildungspolitik, wo eben IT-Know-how gar nicht vermittelt wird. Aber eben auch dieser Investitionsstau, den gibt es an ganz vielen Ecken. Universitäten leiden da sehr stark drunter, Krankenhäuser, also unser Gesundheitswesen natürlich auch. Staat und Verwaltung, die ganze Behörden und institutionalen Konstrukte sind so aufgebaut. Unternehmen selber sparen natürlich auch so lange, bis die Gewinnmaximierung es nicht mehr hergibt. Wie wir insgesamt auf IT-Großschadenslagen vorbereitet sind, sieht ein bisschen düster aus. Es ist so, dass internationale humanitäre Institutionalisierungen sich schwer tun bei Cybervorfällen. Und das zieht sich durch die Bank weg auch in die deutsche Umgebung. Es gibt vom BSI ein Mobile Incident Response Team, MIRT. Das sind 15 bis 30 Personen, die eben für alle kritischen Infrastrukturbetreiber in Deutschland sozusagen die Ansprechpartner sind, wenn etwas passiert ist. Und das sind um die nicht ganz 2000 Betreiber aktuell nach den Vorgaben des BSI-Gesetzes.
Was genau versteht man eigentlich unter diesen kritischen Infrastrukturen? Das ist ja doch relativ scharf abgegrenzt.
Ja, es ist durch die europäische NIS-Richtlinie und anschließend durch das IT-Sicherheitsgesetz in der BSI-Gesetzgebung im Paragraph 8a insbesondere definiert worden und anhängt die BSI-Kritisverordnung. Alles ein bisschen sehr gesetzgeberig, aber so muss man es dann auch definieren. Es gibt insgesamt 9 Sektoren, beispielsweise Energie, Gesundheit, Staat und Verwaltung, Ernährung, Transport und Verkehr etc., in denen eben bestimmte Versorgungen als für das Gemeinwohl und für das Wohlergehen der Bürger als kritisch und als relevant definiert wurden. Und wenn eben die Verfügbarkeit ausfällt oder sogar beeinträchtigt ist nur, dann kann das durchaus eine Großschadenslage oder eine Krise bewirken, weil eben nach aktueller Definition in dieser Kritisverordnung mehr als 500.000 Menschen betroffen wären. Und dann haben wir ein überregionales Problem.
Ihre AG Kritis, ganz kurz, geht davon aus, dass eine IT-Katastrophe immer wahrscheinlicher wird. Warum?
Na, zum einen zieht die Digitalisierung natürlich auch ihre Kreise in den Produktionssystemen, in den industriellen Steueranlagen, in den Safety-Abschaltungen, also Sicherheitsschutzsystemen, die beispielsweise dann zum Tragen kommen, wenn die Infrastruktur, die Sensorik eben sagt, da ist was nicht in Ordnung, wenn der Betreiber, der Operator sagt, wir haben hier ein Problem, wir können das nicht mehr fixen und eine Katastrophe droht, dann kommt zum Beispiel ein Safety-System in Einsatz, welches eben einen Druckausgleich macht, indem ein Relais geschaltet wird und dieses Ventil dann geöffnet wird. Diese industriellen Steuersysteme und Schutzsysteme waren früher mechanisch oder analog, und inzwischen sind diese digitalisiert und können eben auch manipuliert werden. Die IT-Probleme ziehen sozusagen in die operationelle Technologie ein, nicht nur der Fortschritt, sondern auch die Problemlage. Darüber hinaus gibt es noch einen Standardisierungsfortschritt, der aber auch dazu führt, dass wir keine heterogene Landschaft haben, sondern immer mehr Einzelkomponenten übergeordneter eingesetzt wird in den einzelnen Sektoren und dadurch natürlich auch angriffsfähiger und einfacher und interessanter für Angreifer wird.
Ja, herzlichen Dank, Manuel Artuk. Cybersicherheit steht doch schon seit mindestens 10 Jahren ganz oben auf der politischen Agenda der Bundesregierung. Dennoch, wir haben es gerade gehört, auf eine richtige IT-Großschadenslage sind wir eigentlich nicht so richtig gut vorbereitet, eher schlecht. Hat die Bundesregierung hier zu wenig getan, Peter?
Also die Bundesregierung hat sehr viel getan, man könnte sogar sagen entsetzlich viel, aber sie hat es unkoordiniert gemacht. Und deshalb haben Sicherheitsexperten ja auch schon mal das geflügelte Wort gebracht, von der vernetzten Unsicherheit in Deutschland entwickelt und auch so in die Diskussion eingebracht. Also wir haben eine Menge Gremien, die sich mit Cybersicherheit beschäftigen. Es wurden in den Behörden viele Führungsstäbe eingesetzt, die sich eben mit IT-Störfällen dann auch zu befassen haben und den Reaktionen darauf. Und teilweise arbeiten die einfach aneinander vorbei. Teilweise muss auch erstmal enorm viel Energie in die Beantwortung der Frage gesteckt werden, wer kommuniziert eigentlich im Fall eines IT-Störfalles mit wem? Und die Zuständigkeiten sind dann in einigen Bereichen auch nicht richtig geklärt. Also da fehlt einfach das einheitliche Konzept dahinter. Als erste Anlaufstelle gilt natürlich das Computernotfallteam des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, aber das kümmert sich eben vor allen Dingen um Vorfälle, die die Bundesbehörden betreffen. Und ein Lage- und Analysesystem haben wir auch noch, aber auch das ist nicht so richtig ausgerichtet auf große Schadensfälle, kann auch kein Team vor Ort schicken. Also was fehlt, ist einfach, dass es Kräfte gibt, die bei einem IT-Notfall vor Ort sind, die Hände am System für die Schadensbeseitigung haben.
Und genau diese Personen, diese Menschen, die dann helfen können, wenn es wirklich ernst wird, das wollen die Mitglieder der AG Kritis organisieren. Sie wollen es eben halt ändern, dass da nicht genügend Leute sind. Und deshalb haben sie auf der Defensive-Con-Tagung das Konzept für ein Cyber-Hilfswerk vorgestellt. Johannes Rundfeld ist jetzt bei uns. Sie haben dieses Konzept mitentwickelt, Herr Rundfeld. Was soll denn das Cyber-Hilfswerk konkret machen?
Das Cyberhilfswerk soll in solchen Situationen eingesetzt werden, die die vorhandenen Kapazitäten der Behörden, des Staates und der Wirtschaft nicht mehr abdecken können. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten für Großlagen steigen unserer Meinung nach täglich an. Und je größer die Lage, desto unwahrscheinlicher, dass die vorhandenen Kapazitäten diese beheben können, diese bewältigen können. Und das CHW soll genau da ansetzen und freiwillige und ehrenamtliche Kräfte ins Feld bringen, wenn die schadlichen Kapazitäten nicht mehr ausreichen.
Hm. Solch eine Organisation, solch ein Cyber-Hilfswerk braucht ja einen Rahmen und muss organisatorisch irgendwie aufgestellt sein. Was schwebt Ihnen da vor?
Nun, wir sind ganz am Anfang auf diesem Weg. Wir haben das Konzept gestern öffentlich vorgestellt zum ersten Mal. Und wir denken, es ist ganz wichtig, dass Staat und Zivilgesellschaft dort zusammenarbeiten. Deswegen wollen wir die Entscheidung, wie wir das genau aufstellen, kooperativ mit dem Staat gemeinsam fällen und mit den Behörden. Und aktuell können wir uns drei Szenarien vorstellen. Entweder wir gründen einen eigenen, zum Beispiel einen Verein, oder aber es wird eine Bundesanstalt, genau wie das THW, nach dem gleichen Vorbild. Oder aber man könnte es auch eventuell an das THW angliedern.
Nun ist ja Hilfe in Sachen IT eine Angelegenheit, die nicht jede oder jeder kann. Dafür braucht man in der Regel Expertinnen und Experten, um schwierige IT-Sicherheitsprobleme zu lösen. Wer soll denn bei diesem Cyberhilfswerk überhaupt mitmachen? Welche Menschen sind da aufgerufen, sich einzubringen?
Generell erst einmal jeder, der mit IT zu tun hat oder sich mit IT auskennt. Es braucht auch nicht nur absolute Experten, es braucht auch Helfer, die in der Fläche eher einfachere Aufgaben tun können. Und zwar davon teilweise auch sehr viele. Wir brauchen deswegen eine. Zum Beispiel brauchen wir Leute, die Systeme neu aufsetzen können, die Passwörter neu vergeben können. An der Uni Gießen zum Beispiel mussten 25.000 Passwörter binnen weniger Tagen neu vergeben werden. Dort hätten einige Helfer von einem zukünftigen CHW bestimmt gut eingesetzt werden können. Bei sehr komplexen Lagen brauchst du natürlich die Experten, die sehr gut sich auskennen mit den komplexen Anlagen. Aber bei den großen und Flächeneinsätzen, denken wir, braucht das von beidem ziemlich viel Personal.
Ja, das muss aber trotzdem geschult werden. Wie soll das passieren?
Das ist richtig. Wir denken, dass es auch da Schulungszentren braucht. Auch die Feuerwehr zum Beispiel hat Schulungszentren, wo sie den Einsatz von Atemschutzgeräten in Flugzeugen oder in Häuserruinen übt. Das THW hat Zentren, wo der Aufbau von Eisenbahnnotbrücken geübt werden kann im Feld. Und genauso brauchen wir Ausbildungszentren, wo wir zum Beispiel Leitstände von Kraftwerken als ohne Kraftwerk, sondern nur Leitstand oder Schaltzentralen von Produktionsanlagen aufbauen können, um darin die Krise und die Krisenreaktion zu üben.
Mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Wer soll das CHW abrufen können, also in Gang setzen können? Und vor allen Dingen, wird es dann irgendwie Geld kosten?
Ausschließlich Behörden werden das CHW alarmieren können und es braucht wirklich die überregionale Großlage, die der Staat ansonsten nicht beheben kann. Und nein, das kostet dann natürlich kein Geld.
Ja, herzlichen Dank, Johannes Rundfeld, über das Konzept eines Cyberhilfswerkes, das jetzt vorliegt. Auch mit den zuständigen Bundesämtern haben die Initiatoren darüber schon Gespräche geführt, nämlich dem BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wie kann denn die Entwicklung jetzt weitergehen, Peter?
Also das Interesse der Sicherheitsbehörden ist riesengroß und das ist schon mal ein gutes Zeichen für die weitere Entwicklung. Vor allen Dingen das Prinzip der Ehrenamtlichkeit und somit eben auch der Unabhängigkeit der Helfer, das ist ganz wichtig. Denn das Konzept der Cyberwehr, bei dem ja IT-Unternehmen ihre Spezialisten bei einer IT-Großschadenslage rausschicken sollen, das ist ja so ziemlich gescheitert. Und das ist eben auch daran gescheitert, dass genau diese IT-Spezialisten bei ihrem Einsatz in die IT-Systeme etwa eines Konkurrenzunternehmens hätten schauen können und müssen. Und ab diesem Punkt hat das dann eben nicht mehr funktioniert. Und da wäre so ein Cyberhilfswerk mit vielen hundert Ehrenamtlichen einfach sehr viel breiter aufgestellt. Da hätten die ähnliche Führungsgrundsätze und Einsatzgrundsätze wie etwa die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes oder des Technischen Hilfswerkes. Und das würde beispielsweise auch Vertraulichkeitserklärungen der einzelnen Helfer umfassen. Nun sehen natürlich die alteingesessenen Organisationen im Katastrophenschutz, also vom Arbeiter-Samariter-Bund über das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfallhilfe, den Malteser Hilfsdienst, bis hin zur Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, die Freiwillige Feuerwehren oder auch das Technische Hilfswerk ist nicht so gerne, wenn es da plötzlich eine neue Organisation gibt. Denn diese neue Organisation, die beansprucht ja auch Budget aus dem Katastrophenschutztopf. Und das darf nicht zulasten des Budgets für die eigene Organisation gehen. Also das ist eine Schwierigkeit, die kann ausgeräumt werden. Ein anderer Punkt besteht sicherlich darin, dass die Initiatoren des Cyberhilfswerks sich mit der politischen Wirklichkeit des Katastrophenschutzes auseinandersetzen müssen. Und da haben wir es immer noch im Katastrophenschutz mit einigen politischen Kräften zu tun, die genau diesen Katastrophenschutz als so eine Art paramilitärische Organisation sehen. Das ist ein sehr alter Konflikt. Aber zudem muss sich das Cyberhilfswerk auch verhalten. Vor allen Dingen, weil nämlich die Helferklientel, die es ansprechen will, ja von diesem Ansatz sehr weit entfernt sein dürfte. Und so etwas könnte die dann von ihrem Engagement abhalten oder schnell frustrieren. Und im Katastrophenschutz haben wir ein Problem mit Rechtsextremismus. Genauso wie in der Polizei oder wie in der Bundeswehr kommt das auch davor. Und auch das darf man bei dieser Diskussion eben nicht unterschlagen. Und die Fraktion der Paramilitärs, die ist teilweise in diesem politischen Lager, teilweise hat das aber auch mit einer rein politisch naiven Begeisterung für Uniformen oder Einsatzgeschehen generell zu tun. Und das wird eben ein Thema sein, dem muss sich das Cyberhilfswerk dann stellen. Demgegenüber ist dann ein anderes Thema, nämlich wie sich das Cyberhilfswerk in die Cybersicherheitsstrategie der Bundesregierung einpassen will, dann doch schon ein leichteres. Da gibt es auch schon Konzepte, die sehr viel durchdachter sind als genau diese politischen Implikationen, die einfach auch für viele Helfer hier noch neu sind.
Ja, danke Peter. Trotzdem steckt ja in der Diskussion um die Cybersicherheitsstrategie noch eine Menge Sprengstoff. Das an diesem Wochenende vorgestellte Konzept dieses Cyberhilfswerkes stößt auch deshalb in Verwaltung und Politik auf so großes Interesse, weil es sich ganz gut einpasst in einen verstärkt diskutierten Ansatz für die Cybersicherheit, nämlich in die sogenannte Resilienzstrategie. Über die wird heute Abend Sven Herpig von der Stiftung Neue Verantwortung noch auf der DefensiveCon einen Vortrag halten. Aber Sven Herpig ist jetzt auch bei uns. Hallo Herr Herpig, was ist eigentlich eine Resilienzstrategie?
Ja, moin. Die Cybersicherheitsstrategie der Bundesrepublik Deutschland ist aus dem Jahr 2016 damit veraltet. Sie war damals schon nicht auf dem Stand der Zeit und ist auch heute nicht mehr gut. Das heißt, Deutschland braucht eine neue Vision, aber auch eine neue Strategie, wie sie generell in der großen, bigger picture mit Cybersicherheit umgeht. Und die Gefährdungslage hat sich seit 2016 weiterentwickelt. Wir gehen nicht mehr davon aus, dass wir Angriffe abwehren müssen, sondern wir müssen sie abwehren. Wir müssen aber auch annehmen, dass viele Angriffe durchgehen werden. Und dann müssen wir damit umgehen, wie die Auswirkungen davon sein werden. Und hier sprechen wir von Resilienz. Also wie schnell kriegen wir ein Kraftwerk wieder ans Laufen? Wie schnell kriegen wir eine Universität wieder ans Laufen? Und deswegen muss Deutschland eine Resilienzstrategie entwickeln, die über die Sicherheit hinausgeht und die Resilienz der Infrastrukturen in der Breite, ob das kritische Infrastrukturen sind oder andere Infrastrukturen, verbessern. Nur so kann es vorangehen und hier könnten wir als Deutschland ein Vorreiter sein, international. Wir könnten mit Europa einen dritten Weg beschreiten zwischen dem, was gerade abläuft international, nämlich auf der einen Seite die USA, die offensive Cyberoperationen durchführen für mehr Sicherheit und auf der anderen Seite Länder wie China, Iran oder Russland, die ihre Journalistinnen und Menschenrechtler überwachen oder versuchen, sich vom Internet abkoppeln zu können.
Resilienz heißt dann in diesem Zusammenhang, dass die Cybersicherheit mehr auf Widerstandsfähigkeit der Netze einerseits, aber auch des gesamten organisatorischen Drumherum setzt, oder?
Das ist genau richtig. Und hier brauchen wir einen ganz klaren zivilen Ansatz, einen ganz klaren defensiven Ansatz. Und nur dann können wir die wenigen Ressourcen, die wir in Deutschland haben, auch sinnvoll einsetzen. Und da spielt eben auch das CHW, was hier vorgestellt wurde, eine wichtige Rolle. Denn es würde eine Funktion erfüllen, die wir bisher in Deutschland noch nicht haben und die sich genau hundertprozentig in eine Resilienzstrategie einfügen würde.
Braucht es dafür dann wirklich ein neues Hilfswerk oder reichen die Katastrophenschutzeinheiten beziehungsweise Organisationen, die wir haben, nicht aus?
Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen haben wir zu viele Organisationen in Deutschland, die irgendwas mit Cybersicherheit machen, aber leider haben wir zu wenige Organisationen, die genau das machen, was wir brauchen. Wir haben es gerade schon gehört, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik hat ein schnelles Einsatzteam oder zwei Teams, die in einzelnen Fällen, in herausgehobenen Fällen rausgesendet werden. Aber was machen wir, wenn wir eine Großlage haben? Da brauchen wir eben etwas, das auf der kommunalen Ebene wirkt, das in der Breite wirken kann. Von daher müssen wir die Ressourcen nehmen, die wir jetzt schon haben. Wir müssen unsere Strukturen, unsere Behörden in Deutschland umstrukturieren und wir müssten mehr dieser Ressourcen, die gerade auch in die Offensive investiert werden und dort keinen wirklichen Mehrwert zur Sicherheit und Resilienz Deutschlands beitragen, in Strukturen wie das CHW investieren, weil da können sie wirklich was leisten. So, nur so können wir Deutschland wirklich auch sicherer machen.
Wenn über Resilienz gesprochen wird, dann wird immer, das haben Sie gerade auch getan, der defensive Ansatz dabei hervorgehoben. Warum ist der defensive Ansatz, also das Nicht-Angreifen-Wollen, nicht-aggressiv-sein so wichtig?
Das ist deswegen so wichtig aus zwei Gründen. In Deutschland wie in allen anderen Ländern der Welt, inklusive den USA, China und Israel, haben wir nicht genug Ressourcen. Das heißt, Fachkräfte, Expertinnen, Experten, die IT-Sicherheit machen können. Also können sich am Ende des Tages überlegen, wo wollen sie die haben? Wollen sie die haben dort, wo sie unsere kritischen Infrastrukturen, unsere Krankenhäuser, unsere Universitäten schützen können? Oder wollen sie irgendwo haben, wo sie sich in Systeme im Ausland einhacken und vielleicht irgendwas machen, um irgendwelche nachrichtendienstliche Kenntnisse zu erlangen? Und der zweite Aspekt ist, wenn wir uns Länder wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten angucken, die schon seit längerem einen offensiven Ansatz fahren und sagen, wir können dadurch unsere Sicherheit erhöhen, dann müssen sie das abgleichen mit den Erfolgen oder beziehungsweise dem Ausbleiben den Erfolgen, die sie dort haben. Denn wir sehen, dass amerikanische Unternehmen, amerikanische Stadtverwaltungen jeden Tag, jede Woche gehackt werden, erfolgreich Einbrüche durchgeführt werden. Das heißt, deren Strategie der Offensive scheint sich eben nicht auszuzahlen.
Das war Sven Herpich von der Stiftung Neue Verantwortung über Resilienzstrategien gegen den Cybergau. Vielen Dank.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 67511.
Dicker, wie komme ich denn an?
Wo willst du denn hin, Knacki? Bei mir? Zu mir heißt das. Am besten mit der Bahn. Wann willst du denn kommen?
Zu dir doch nicht, Dicker. Meine Stimme. Wie gut kannst du mich hören, will ich wissen.
Könnte ich dich nicht hören, würde ich dir doch nicht antworten. Du sprichst doch nicht durchs Dosentelefon, oder?
Doch, so ähnlich.
Was? Hast du ein französisches iPhone?
Nee, meins ist krisenfest. Das funktioniert immer. Hör mal.
Was ist denn das?
Mein OB-Telefon.
Obsoleszenztelefon?
Gegenteil. OB, Ortsbatterie.
Echt jetzt? Ein Kurbeltelefon?
Das funktioniert schon seit dem Zweiten Weltkrieg, mein Lieber. Ohne Batteriemanagement, ohne Software, reine Hardware, unkaputtbar. Wo gibt's denn heute noch sowas? Nicht mal mehr einen Roller kriegst du ohne Software.
Was ist denn so schlimm an Software?
Die Löcher. Wo Software ist, sind auch Löcher. Offene Sicherheitslöcher.
Braucht eigentlich niemand.
Doch, Geheimdienste brauchen Löcher für Staatstrojaner. Die Polizei kann ohne Löcher kaum noch jemanden einlochen.
Wie haben die das denn früher gemacht? Kannst du dich mit deinem Kurbeltelefon bitte mal 60 Jahre zurückkurbeln in die Analogwelt? Du bist dort Boss vom Analogministerium und müsstest mit heutigen Gesetzen Verbrecher fangen.
Erstens wären in scharfen Kurven alle Leitplanken abmontiert.
Warum?
Falls Bankräuber im Fluchtauto vorbeikommen, die fliegen aus der Kurve.
Und die Sicherheit der Braven?
Brav ist nur, wer nie zu schnell in die Kurve brettert. Brave Menschen fahren auch nie über weiße Linien, weil...
Ich ahne es, auf den weißen Linien sitzen scharfe Klingen.
Genau, 0 oder 1, ja oder nein. Du kannst selbst entscheiden, dich an Regeln zu halten. Dann passiert nichts. Reifen platzen nur bei Verkehrsaudis.
Und wenn Bankräuber vorsichtig fahren und nie erwischt werden?
Dann haften eben Tankstellen und Autobahnbetreiber wegen Bereitstellung von Sprit- und Fluchtwegen für Verbrecher.
Knacki, kurbel dich bitte sofort wieder vorwärts in die Gegenwart.
Geht nicht. Mein Telefon aus schnellst rostendem Stahl zerbröselt mir gerade zwischen den Fingern.
Und digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die Vereinigten Staaten wollen auf Nokia und Ericsson setzen. Unsere erste Nachricht im Info-Update von und mit Piotr Heller.
US-Finanzminister William Barr sagte, die USA sollten, Zitat, ihre finanziellen Muskeln spielen lassen, um die beiden skandinavischen 5G-Ausrüster zu unterstützen. Hintergrund ist, dass Nokia und Ericsson mit dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei konkurrieren, der in den USA wegen Sicherheitsbedenken vom 5G-Ausbau ausgeschlossen werden soll. In den Vereinigten Staaten selbst gibt es keinen Konzern, der derzeit die nötige Infrastruktur liefern könnte.
Google hat private Videos seiner Nutzer an Fremde verschickt.
Das räumte der Konzern selbst ein. Betroffen waren Nutzer des Cloud-Speichers Google Photos, die den Dienst Takeout verwendeten. Die Funktion soll es erleichtern, Dateien aus der Cloud herunterzuladen. Ein Fehler habe dazu geführt, dass private Videos einiger Nutzer Ende November bei Fremden landeten. Google hat die Betroffenen benachrichtigt.
Emotet späht WLANs aus, um sich zu verbreiten.
Bisher waren Sicherheitsexperten davon ausgegangen, dass die Schadsoftware neben Spam-E-Mails bestehende Netzwerkverbindungen infizierter Rechner nutze, um neue Opfer zu finden. Nun berichten Forscher von Binary Search, dass der Schädling sich auch auf anderem Wege ausbreite. Dazu probiere er typische Passwörter aus, um in sichtbare Funknetze in der Nähe eines infizierten Rechners vorzudringen. Emotet hat in den letzten Monaten weltweit große Schäden verursacht. Hierzulande waren auch Behörden, Krankenhäuser und Gerichte betroffen.
Ein niederländisches Gericht hat die algorithmische Erkennung von Sozialhilfebetrug verboten.
Das System zieht Daten verschiedener staatlicher Stellen zusammen und berechnet Profile von Menschen, die bei Sozialhilfebetrug erwischt wurden. Mit diesen Daten als Muster sucht es dann nach weiteren potenziellen Betrügern und präsentiert sie den Behörden. Wie das Portal Dutch News berichtet, hat ein Gericht in Den Haag nun entschieden, dass dieser Einsatz gegen das europäische Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens verstößt. Auch könne der Einsatz diskriminierend sein. Die niederländische Regierung kann gegen die Entscheidung in Berufung gehen.
Apple musste jetzt auch in Frankreich eine Strafe wegen der Drosselung der iPhones zahlen.
Der Konzern zahlte 25 Millionen Euro im Rahmen eines Vergleichs. Das französische Wirtschaftsministerium hatte dem iPhone-Hersteller irreführende Geschäftspraktiken vorgeworfen. Grund war, dass Apple seine Nutzer nicht ausreichend darüber informiert habe, die Geschwindigkeit alter iPhones zu drosseln. Nach eigenen Angaben tue der Konzern das, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Bereits 2018 musste Apple deswegen eine Millionenstrafe in Italien zahlen.
Tech-Riesen wehren sich gegen das Gesichtserkennungs-Startup Clearview.
Wie im Januar bekannt wurde, soll das Startup 3 Milliarden Fotos auf Seiten wie YouTube, Facebook und Twitter gesammelt haben. Damit soll es Behörden in den USA ermöglichen, den Aufenthaltsort von Verdächtigen zu ermitteln. Wie Google nun mitteilt, verstoße diese Praxis gegen die Nutzungsbedingungen von YouTube, weshalb man Clearview abgemahnt habe.
Sternzeit, 8. Februar. Mond, voll super. Morgen früh um 8.33 Uhr erreicht unser Mond seine Vollmondstellung im Sternbild Löwe. Und weil der Mond übermorgen Abend gegen 9:30 Uhr seinen erdnächsten Bahnpunkt durchläuft, sprechen ganz Eifrige schon wieder von einem Supermond. Dieser Begriff stammt aus der Sterndeuterei und hat nichts mit Astronomie zu tun. Es gibt auch keine klare Definition, was ein Supermond sein soll und was nicht. Der Vollmond morgen ist keineswegs der erdnächste des Jahres. 3 andere Vollmonde kommen uns noch näher. Der Mond läuft auf einer elliptischen Bahn um die Erde. Dabei kann er unserem Planeten gut 363.000 Kilometer nahe kommen oder etwas mehr als 405.000 Kilometer abrücken. In der erdnächsten Stellung erscheint ein Vollmond 14% größer und 30% heller als in erdfernster Position. Die unterschiedliche Größe nehmen versierte Amateurastronomen durchaus wahr. Laien wird das allerdings kaum auffallen. Auch 30% Helligkeitsunterschied sind nicht so dramatisch. Wenn morgen Abend der Mond binnen 2 Stunden von 15 Grad Höhe über dem Horizont auf 30 Grad Höhe klettert, dann nimmt seine Helligkeit auch um fast 30% zu. Weil Objekte, die höher am Himmel stehen, nicht mehr so stark durch die Atmosphäre gedämpft werden. Fachleute sprechen von der Extinktion. Es gilt die alte Astronomenregel. Wenn die große silbergraue Scheibe am Firmament strahlt, dann hat die Nacht stets einen besonderen Zauber. Denn jeder Vollmond ist einfach super.
Streitkultur kümmert sich um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk um das Zwischenmenschliche. Machen Tinder und Co. beziehungsunfähig, so lautet heute das Thema. Und das war auch schon Computer und Kommunikation für heute. Manfred Kläuber dankt für Ihr Interesse.